Lasst uns ab Vers 22 lesen. Markus 8, ab Vers 22. Und er kommt nach Bethsaida, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken, und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Wir halten dort an. Der Heiler öffnet in zwei Stufen die Augen eines Blinden. Nun, das ist so, ja, das ist die einzige Situation, wo der Herr jemanden geheilt hat, wo das in zwei Stufen gemacht wurde. Und dieses Wunder und das mit dem Taubstummen sind Wunder, die nur im Markus-Evangelium vorkommen. Markus ist das kürzeste aller Evangelien. Und Markus gehört zu den synoptischen Evangelien. Syn ist mit oder zusammen und optisch ist die Sichtweise. Synoptisch bedeutet Evangelien, also in diesem Fall bezogen auf die Evangelien, Evangelien, die eine ähnliche Sichtweise haben wie andere. Es gibt davon drei. Ihr wisst, dass es vier Evangelien gibt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Eins dieser Evangelien gehört nicht zu den synoptischen. Welches ist das? Welches Evangelium ist deutlich unterschiedlich oder anders, ja? Genau. Das heißt, die ersten drei Evangelien sind die synoptischen Evangelien. Und Johannes hat sehr viel Material, das nur in dem Johannesevangelium ist. Es gibt ab und zu mal Dinge, die in den anderen Evangelien vorkommen. Zum Beispiel haben wir die Geschichte von der Speisung der 5000 erwähnt. Das ist ein Wunder, das in allen vier Evangelien vorkommt. Es gibt auch andere Dinge. Auch natürlich, das Kreuz ist in allen vier Evangelien. Aber das, was wir heute oder gerade betrachten, kommt in den anderen Evangelien nicht vor. Nun, sie waren soeben von Pharisäern konfrontiert und Jesus wollte sich dort nicht aufhalten. Und er sagte, komm, wir gehen wieder. Und er stieg in das Boot und sie fuhren über das See und kamen dann in Bethsaida an. Und in der nordöstlichen Ecke, wenn man das seine Ecke nennen kann, Kurve dort oben im Galiläischen Meer, ist Bethsaida Julius. Es gab andere Bethsaida, aber dieses hieß Bethsaida Julius. Und das lag auf dem Weg nach Caesarea Philippi. In Vers 27 wird dieser andere Ort erwähnt. Also ist das logisch. Sie gingen dorthin und gingen dann, wie wir sehen werden, durch das Dorf Bethsaida und gingen außerhalb der Stadt, wahrscheinlich nördlich, in Richtung Caesarea. Dort sind sie einem Blinden begegnet. Und diese beiden Wunder, das Wunder mit den Taubstummen und dieses Wunder, beide passieren außerhalb Galiläa, außerhalb von Galiläa. Während Jesus mit seinen Jüngern abseits sein wollte, dann kamen diese Wunder oder diese Bedürfnisse quasi als Unterbrechungen oder Störfaktoren, obwohl der Herr Jesus sie nicht so behandelt hat. Aber er wollte eigentlich von den Menschen weg und doch hatte er immer noch ein Auge für die Bedürfnisse der Menschen. Es ist das, ja wie gesagt, das einzige Wunder, das in zwei Stufen getan wird oder wurde, was fast seltsam ist, zumal es in dem Markus-Evangelium beschrieben ist. Und was wissen wir über das Markus-Evangelium in Bezug auf Schnelligkeit? Ja, das stimmt. Also das kann man am schnellsten lesen. Ich meinte, es gibt dieses Wort sogleich, 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 sogleich. Und es ist etwas Typisches für den Markus, Johannes Markus. Wenn ich die Stellen richtig hier notiert habe, kommt dieses Wort sogleich und sofort in Kapitel 1, Vers 42 vor, dann wiederum in Kapitel 2, Vers 12, in Kapitel 5, Vers 29 und noch einmal in Vers 42 und auch in Kapitel 10, Vers 52. Also man hätte damit gerechnet, dass alles, was Jesus macht, auf der Schnelle oder sehr schnell gemacht wird. Und nein, ausgerechnet im Markus-Evangelium steht ein Wunder, das nicht sofort passierte, sondern nein, in zwei Stufen. Und das ist schon interessant. Ein weiterer Blinder wird, oder einem weiteren Blinden wird in Kapitel 10, Vers 46 die Augen aufgemacht oder wurden. Jesus wird gebeten und man geht nicht zum ersten Mal davon aus, dass Jesus ihn anrühren muss. Das andere Mal hieß es, rühre ihn an. Sie haben damit gerechnet, dass Jesus ihn anrühren müsste oder würde. Und tatsächlich nimmt er ihn an der Hand und führt ihn aber aus dem Dorf hinaus. Das Galiläische Meer ist südlich von Bethsaida. Also aus dem Dorf würde entweder heißen nach links, nach rechts, also nach Westen, nach Osten oder nach Norden. Und er ist dann nach Norden weiter gelaufen mit dem Blinden an der Hand. Er führte ihn aus dem Dorf heraus. Wenn ich das auf Englisch sagen würde, out of the door, out of the village, out, macht es keinen Sinn. So reden wir auf Englisch nicht, aber die griechische Sprache an dieser Stelle und die deutsche Sprache stimmen miteinander überein. Zweimal aus dem Dorf hinaus. Und das ist eigentlich etwas, was der Schreiber betonen wollte. Es war wichtig, dass der Herr Jesus Christus ihn aus dem Dorf hinaus führte. Er führt ihn vor das Dorf. Und dieses Mal spie er ihm auf die Augen. Also das, was wir damals mit der Zunge hatten, in Kapitel 7, das ist jetzt auch wieder aufgekommen. Und dieses Mal gibt es kein Drumherum. Das wird dieser blinde Mann natürlich spüren, auch die Berührung, aber er traut sich nicht, die Augen aufzumachen. Also, Jesus sagt ihm, er darf seine Augen aufmachen. Und jetzt erst macht er die Augen auf. Und Jesus sagt ihm, siehst du was? Die Formulierung fragte, ob er irgendetwas sehen könnte, deutet an, dass es kein Fehlversuch war, sondern der erste Schritt. Jesus rechnete damit, dass es in zwei Stufen passieren würde. Es war nicht, hoppla, das hat nicht geklappt, versuchen wir es noch einmal. Nein.
Auch Markus schreibt, er fragte
imperfekt. Dies war nur der erste Teil eines Werdegangs. Und seine Antwort, die Antwort des Blinden, lässt erkennen, dass er nicht blind geboren war. In Johannes wird deutlich gesagt, dass der Mann blind geboren war. Aber dieser Mann war blind geworden. Er erkennt, dass die Männer, die er sieht, etwa so aussehen, als es früher die Bäume aussahen. Aus seiner Erinnerung, aus seinem Gedächtnis. Groß und alle einigermaßen gleich. Aber nicht, wie er die Menschen früher sehen konnte. Wiederum rührt Jesus seine Augen an. Und jetzt hat er durchgeblickt. Also so in etwa heißt es in der Ursprache. Er blickte bis ans Ende. Nun konnte er bis zum Ende hell sehen. Und das kann ich nicht. Also wenn ich nicht meine Brille trage, ist es sehr, dort hinten sehr verschwommen. Aber er konnte bis zum Ende
hell sehen. Zwei Stufen Heilung. Warum?
Er hatte Augenlicht, aber keine Sehschärfe. Ich bin kein Optiker. Aber viele haben vermutet, dass es hier eine geistliche Lektion geben könnte, so wie die Jünger auch noch nicht verstanden hatten, obwohl sie schon einiges gesehen hatten. Ich habe irgendwo gelesen, dass Jesus die Augen zuerst und dann die Vernetzung geheilt hat. Also die Augen müssen heile sein, aber die Nerven auch. Das Gehirn war vielleicht schläfrig geworden. Wenn du etwas nicht gebrauchst, wird es dann nicht mehr so imstande zu funktionieren. Ich habe jüngst die Geschichte eines oder eigentlich dreier Mädchen gelesen, die leider eingesperrt wurde gegen ihren Willen. Und das eine Mädchen wurde in ein dunkles Zimmer eingesperrt. Es war da so wenig Licht, dass sie, nachdem sie befreit wurde von der Polizei, nicht mehr richtig sehen konnte. Zumindest ihr Sehvermögen war sehr schwach. Wahrscheinlich funktionierten die Augen noch, aber die Vernetzung, die Nerven haben nicht mehr funktioniert. Hier hat der Herr ihm vielleicht sein Augenlicht, also die Augen zuerst repariert, aber dann auch die Vernetzung, die Nerven, das Nervensystem, das zurückgegangen war, seitdem die Augen nicht mehr so gut funktionierten. Damals, in Kapitel 7, wo der Taubstumme geheilt wurde, wurde sein Hörvermögen und sein Reden gleichzeitig wiederhergestellt. Zwei unterschiedliche Funktionen. Hören und Sprechen, beide gleichzeitig, obwohl sie unterschiedliche sind. Hier haben wir eine Funktion, aber in zwei Stufen. Warum das Sehvermögen in Stufen? Wollte er dem Mann seinen Glauben wachsen lassen? Ich weiß nicht. Die Bibel schweigt darüber und wir können nur vermuten. Vielleicht lockte der Herr Jesus Christus aus diesem Mann einen wachsenden Glauben heraus. Glückselig sind die glauben, die nicht sehen und doch glauben. Aber der Herr ist so gnädig und manchmal gibt er uns dann, zum Beispiel sagte er dem Thomas, Siehe meine Hände und meine Seite. Reiche deine Finger her, reiche deine Hand her. Siehe, dass ich es bin. Und er stellte das auch unter Beweis. Und diese Beweise müssen für uns ausreichen, denn wir haben den Herrn Jesus Christus nicht mit unseren Augen gesehen und doch glauben wir. Jedenfalls war dieser Mann offensichtlich nicht aus Bethsaida. Denn der Herr sagte ihm, er sollte nach Hause gehen und nicht in die Stadt. Wenn er in der Stadt oder in dem Dorf gewohnt hätte, hätte er nicht nach Hause können, ohne ins Dorf zu gehen. Also wohnte er offensichtlich irgendwo anders und seine Freunde brachten ihn hin zum Herrn, der gerade in Bethsaida gewesen war. Und er sollte niemandem aus der Stadt etwas davon berichten. Ich würde sagen, vorerst. Ich glaube nicht, dass es verkehrt war, später das zu machen. Aber wie gesagt, der Herr Jesus Christus wollte abseits mit seinen Jüngern hin, denn so viel er auch getan hat unter den Volksmengen, dennoch verbrachte er viel Zeit mit seinen Jüngern, um sie zu unterweisen. Er konzentrierte seine Kraft und seine Zeit, seine Lehre auf 12, die dann 11 Männer wurden, als Judas dem Herrn verraten hat und sich das Leben genommen hat. Jedenfalls war dieser Mann offensichtlich, ja, wie gesagt, nicht aus Bethsaida. Hier haben wir wieder das Verbot, nicht ins Dorf hineinzugehen und es niemandem im Dorf zu sagen. Er hatte ihn, wie wir vorhin gesagt hatten und gelesen,
er nahm ihn aus dem Dorf und sagte, er sollte nicht
wieder ins Dorf gehen und es dort niemandem sagen. Offensichtlich gehörte dieser
offensichtlich gehorchte dieser,
im Gegensatz zu dem Taubstummen, der seine frisch verheilte Zunge leider für den Ungehorsam verwendet hat. Und dem Herrn Jesus Christus ist es gelungen, mit seinen Jüngern dann sich abseits zurückzuziehen. In Kapitel 7, Vers 36 war der Geheilte nicht so fügig. Jesus und seine Jünger halten sich aber nicht an dem Verbot, nicht in die Dörfer hineinzugehen. Also, was er diesem Mann gesagt hat, war für sich und für seine Jünger nicht nötig. Er ging weiter an Caesarea Philippi, das lag außerhalb von Judäa. Und er fragte, und nun sind wir an einer neuen Stelle, denn Christus prüft die Erkenntnisse seiner Jünger. Vers 22, nein, 27. Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber. Okay. Reden wir nicht über die anderen? Jetzt reden wir über eure Meinung. Für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollte. Also das war etwa ein Erkenntnis, das war richtig. Matthäus sagte in Kapitel 16, Vers 18, Fleisch und Blut hat das dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Er lag richtig und später war das natürlich ein zentraler Punkt ihrer Botschaft. Aber vorerst sollten sie nicht hinausgehen und hinausposaunen, wer er war. Die Menschen sollten durch das Hören und Beobachten selbst auf die Idee kommen, wer er war, und zusammenreimen, dass er die Erfüllung der Prophezeiungen im Alten Testament war hinsichtlich des Messias, des Christus. Johannes den Täufer, der war mittlerweile tot. Herodes, weil er ein geplagtes Gewissen hatte, dachte, oh, der ist wieder zum Vorschein gekommen. Ein anderer, Elia. Elia und Johannes der Täufer wurden miteinander in Verbindung gebracht, denn Johannes war ein rauer Bursche, bekleidet ähnlich wie Elia damals. Und die Leute, aber wer soll er denn sonst sein? Elia hat auch Wunder getan, Elisa auch. Aber nicht alle Propheten, die wenigsten Propheten haben Wunder getan. Aber Elia war ein Prophet, der Wunder getan hat. Also dachte man, dass der Herr Jesus Christus vielleicht Elia war. Außerdem gab es Hinweise im Alten Testament, die darauf hindeuteten, dass Elia wiederkommen sollte. Und einen der Propheten, was uns auch sagt, was der Charakter der Propheten gewesen war. Nun, die letzten 400 Jahre aber hat es in Israel keine Propheten gegeben. Die neue Offenbarungen herausgebracht haben, da waren die Jahre des Stillschweigens. Aber der Herr Jesus Christus und vor ihm dann auch sein Cousin, der Johannes der Täufer, die brachten die Stille. Aber wie? Für wen haltet ihr mich? Christus. Und wieder einmal gibt es das Verbot, dass sie das nicht zu erkennen geben sollten. Jetzt fängt er aber eine neue Epoche oder neue Phase an. Er lehrt sie von seinem bevorstehenden Tod. Und ab jetzt wird er immer und immer wieder darauf Bezug nehmen, dass er sterben sollte. Der Sohn des Menschen, das war ein Begriff, den er gerne auf sich bezogen hat, in Anlehnung auf Daniel. Und da ist die Rede von dem Sohn des Menschen. Und der Sohn des Menschen müsse leiden. In Lukas 24, als er auf dem Weg war nach Emmaus mit den zwei Jüngern, sagte er, musste nicht der Christus leiden. Das Wort leiden ist gleichbedeutend, ich meine in seiner Bedeutung, nicht in seiner Definition. Aber wenn von dem Leid gesprochen wird, wird dann mit einem anderen Begriff, Leid, von dem Tod gesprochen. Musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Dieses Wort müssen kommt immer wieder im Neuen Testament vor. Zum Beispiel, er musste durch Samarien. Andere mussten das nicht. Sie gingen außenrum. Aber der Herr, der erfüllte den Druck des Willen des Vaters. Er wusste, Gott will, der Vater, mein Vater will, dass ich durch Samarien hindurch gehe, weil ich dort einen Termin habe, wovon wir in Johannes 4 lesen. Er musste leiden, er musste viel leiden und verworfen werden von den obersten Priestern und Schriftgelehrten. Und das ist interessant, dass von allen Priestern und allen Schriftgelehrten die obersten seine bissigsten Gegner waren. In der Apostelgeschichte lesen wir, in Verbindung mit der Einstellung der Diakonen, dass eine große Anzahl der Priester dem Glauben gehorsam wurde. Ich weiß nicht, ob unter diesen Priestern, die dem Namen Jesus gehorsam geworden sind, es auch obere Priester waren, weiß ich nicht. Aber hier heißt es, er sollte verworfen werden von den obersten Priestern und Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten waren diejenigen, die Schrift abgeschrieben haben, indem man die Schriften per Hand abgeschrieben hat, beschäftigt man sich innigst mit dem Inhalt der Bibel und war quasi ein Wächter, einer, der es wirklich sehr ernst genommen hat, dass die Abschriften genaue Abschriften waren. Und waren sie minderwertig, wurden sie dann zerstört. Sie haben sogar die Anzahl der Buchstaben und der Reihen und der Spalten gezählt. Und sie haben durchgezählt, und wenn die Anzahl nicht gestimmt hat, musste diese Kopie zerstört werden nach ihren eigenen Regeln. Und es heißt nicht nur verworfen, sondern auch getötet. Und das war etwas, was für manche nicht gepasst hat. Ihre Vorstellung von dem Messias war, dass er König sein sollte, eventuell ein Prophet. Aber dieser leidende Messias, obwohl die Bibel eigentlich so deutlich davon geredet hat, in Psalm 22, in Sacharja, sie werden ihn anschauen, die sie durchstochen haben. In Psalm 22 geht es davon, dass er umzingelt ist von gefährlichen Tieren, und er schaut seinen Körper an, und auch Jesaja 53 erst recht. Es hat dem Herrn gefallen, ihn zu zerschlagen. Er wurde durchbohrt, er wurde und so weiter geschlagen für unsere Missetaten. Und dann heißt es, dass also nicht nur er sterben würde, aber er würde danach sein Leben verlängern. In Übereinstimmung mit Psalm 16, wo es heißt, du wirst nicht erlauben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Also die Bibel klammerte aus die Möglichkeit, dass der Messias, wenn er sterben würde, und das, wie gesagt, würde das vorkommen, dass er aber die Verwesung sehen würde, das gehörte nicht zu dem Tod, den er sterben sollte. Und hier heißt es nicht nur leiden, verworfen, getötet werden, sondern nach 3 Tagen und auch an anderen Stellen am 3. Tag wieder auferstehen. Jetzt schon ist die Rede von der Auferstehung, aber keiner hat damit gerechnet. Aber das ist ein Thema, das wir oft zu Ostern besprechen. Und doch hatte er es oft gesagt, und irgendwie war das ihnen nicht klar. Sie rätselten darüber, was kann das, was hat das zu bedeuten. Offensichtlich haben sie die Möglichkeit des Todes ausgeschlossen, also die Möglichkeit einer Auferstehung war auch ausgeschlossen. Wenn man nicht sterben kann, kann man nicht auferstehen. Und mit ihnen redete er ganz offen dieses Wort, ganz offen. Aber mit den anderen nicht so offen. Und Petrus, der gerade in Bezug auf Jesu Person das Richtige gesagt hat, liegt sofort wieder falsch. Vers 31, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten, von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite. Also Jesus redet offen, Und Jesus und Petrus möchte ein Gespräch unter vier Augen haben. Er nimmt ihn beiseite. Er ist noch in Hörweite der anderen und er fing an, ihm zu wehren. Keineswegs, Herr, zwei Worte, die eigentlich nicht zueinander passen. Keineswegs, Herr, in sich ein Widerspruch, aber er wandte sich um, das ist der Herr Jesus Christus, wandte er sich von ihm ab. Er wandte sich um und sah seine Jünger an und er mahnte den Petrus ernstlich vor den anderen und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Der Sohn des Menschen widersteht menschlichem Denken in diesen Versen 31 bis 33. Dieses geheime Gespräch des Petrus mit dem Messias, vielleicht dachte er, dass sie das klären könnte, ohne dass die anderen das mitbekommen. Komm, reden wir ein bisschen darüber. Wir lassen die anderen außen vor. Und der Herr Jesus Christus, dem war es zu wichtig, als dass das nicht klar sein sollte. Er macht es öffentlich. Er wendet sich um. Also symbolisch ist es wie eine Beleidigung, wenn du jemandem den Rücken drehst. Er sieht seine Jünger an, also Augenkontakt, und er sieht, um was es geht. Es geht um, also Petrus ist ein Leiter unter den Zwölfen. Aber wenn dieser Leiter die anderen irre führt, kann das tragische Konsequenzen haben. Er sieht seine Jünger an, er ermahnt den Petrus ernstlich, denn Satan, so sehr er ihn ans Kreuz hinführen wollte, wollte aber nicht, dass es für dich und für mich die Erlösung gibt. Und ohne Blutvergießen ist keine Vergebung möglich. Wenn der Herr Jesus Christus, das Lamm Gottes, das vorausgesehen wurde von Johannes dem Täufer, wenn er dann nicht als Lamm geschlachtet wird, wird es dann keine Vergebung geben. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Lämmern geschlachtet wurden. Ihr Blut hielt den Herrn quasi hin, denn das erinnerte ihn an das vollkommene Opfer am Kreuz. Aber er ermahnt den Petrus ernstlich und spricht zu ihm, weiche von mir. Nun, das sind ernsthafte Worte, weiche von mir. Das kommt auch an einer anderen Stelle vor. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und das ist das, was die Sünder hören werden, wenn sie ins Verderben fahren. Ich glaube nicht, dass der Herr Jesus Christus ihm sagen wollte, du gehst ins Verderben, aber du sollst doch mit dieser Gesinnung Abstand halten von mir. Weiche von mir und nennt ihn Satan. Was heißt Satan? Verführer, ich will dir zustimmen. Diabolos ist ein Slanderer, ist einer, der ein anderer schmäht, also Widersacher, wieder einer, der widersteht Satan. Also leider hatte ich das jetzt nicht in meinen Notizen. Ich kann kaum glauben, dass ich das übersehen habe, aber doch kommt das auch bei mir vor. Und wenn man das nicht ständig vor den Augen hat, kann man so etwas vergessen. Jüngst habe ich sogar das Wort Doxa vergessen. Also ich verherrliche oder ich lobe, war mir entgangen. Doxa Und er erklärt dem Petrus und seinen Jüngern allen sein Fehldenken. Du denkst nicht
göttlich, sondern menschlich.
Und das soll der letzte Gedanke sein, womit wir uns beschäftigen. Das Erhalten des Lebens steht ganz, ganz oben bei uns auf der Liste. Also wenn ich dir die Nase und den Mund zuhalten würde, würdest du alles dran setzen, dich zu befreien aus meinem Griff, damit du in wenigen Sekunden wieder einatmen kannst. Also was wird der Mensch nicht tun, um sein Leben zu verlängern und zu erhalten? Und doch sagt der Herr Jesus Christus, wer sein Leben behalten will oder sucht, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meines und des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Und der Herr Jesus Christus lebte das vor. Er kam nicht, um dem Tod zu entgehen, sondern um zu sterben. Geboren, um zu sterben. Das ist ein Lied, das wir gerne zu Weihnachten singen. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Gott möchte, dass alle in diesem Zimmer anders denken als die Menschen sonst. Menschlich denken ist dem Denken Gottes entgegengesetzt. Nun, für Petrus war es ganz logisch. Natürlich wollen wir den Herrn Jesus Christus so lange behalten, wie überhaupt möglich. Sterben ist nicht ein Teil meines Plans, würde Petrus gedacht haben. Und wenn der Herr Jesus Christus nicht göttlich gedacht hätte, hätte er eigentlich teuflisch gedacht, menschlich. Leider sind die Menschen und Satan in dieser Hinsicht, sie ziehen zusammen. Ja, sie denken gleich. Natürlich wollte Satan Jesus beseitigen, zerstören. Aber diese Selbsterhaltung ist das, was logisch und natürlich uns vorkommt. Und eigentlich will Gott, dass wir bereit sind, wie Paulus gesagt hat, ich sterbe täglich. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Doch lebe ich nicht, sondern Christus lebt in mir. Und es ist ein ständiges Opfer, ein Brandopfer am Altar. Unser Leben geht in Rauch auf, aber bewusst. Und wer sein Leben nicht aufgehen lässt im Rauch auf dem Altar als Opfer an Gott, dem wird sein Leben doch in Rauch aufgehen. Spätestens im Gericht. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ein Christ verloren geht. Aber was nicht Gold und Silber und kostbare Edelsteine war, das wird die Prüfung des Feuers nicht bestehen und geht sozusagen in Rauch auf. Und das war eine Botschaft, die ich in der Vergangenheit gebracht habe, und es ist ein wichtiges Thema für mich als Person. Wähle deinen Rauch, könnte man fast sagen. Entscheide dich für die Art des Rauchs oder für die Zeit, für den Zeitpunkt des Rauchs. Legst du dein Leben auf den Altar und sagst, Gott, gebrauche mich, ich möchte in deinem Dienst quasi eingehen, dann steigt dein Leben in Rauch wie die Opfer damals und ist ein Wohlgeruch in der Nase Gottes. Wenn du das aber nicht machst, weil du es beibehalten willst, geht es quasi verloren. Denn das Feuer prüft die Werke, um welche Sorte sie sind. Und wenn jemand das Werk besteht, so bekommt er Lohn. Wenn aber seine Werke nicht bestehen, werden sie verbrannt, dann leidet er Verlust. Er selbst aber wird errettet, so wie durchs Feuer. Also es geht ja nicht um seine Seele, um sich selbst, sondern um seine Belohnung. Okay. Also haben wir bisher, letzte Woche, der Allmächtige empfindet Mitleid für die Hungrigen. Der Wundertäter seufzt über seine fordernden Gegner. Der Lehrer stellt zur Rede die unverständigen Jünger. Dann heute Abend der Heiler öffnet in zwei Stufen die Augen eines Blinden. Fünftens, der Christus prüft die Erkenntnisse seiner Jünger. Wer bin ich quasi? Sechstens, der Sohn des Menschen widersteht menschlichem Denken. Und mal sehen, ob wir nächste Woche dann die Verse 34 bis 38 betrachten. Der Herr stellt Bedingungen an die Volksmenge. Viele wollten ihm nachfolgen, aber er sagte, nicht unter jeder Bedingung, sondern er stellte die Bedingung.